Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
Im Studio Margit Siller. Wir besuchen die Tourismusmesse in Berlin, berichten über den GDL-Streik und die aktuellen Konjunkturprognosen. Wir blättern im Sonderbericht des Bundesrechnungshofs zur Energiewende und informieren über das Rentenpaket 2. Das alles in der folgenden knappen halben Stunde.
Im Einzelnen stärken wir die gesetzliche Rente, indem wir das Rentenniveau dauerhaft stabilisieren. Und damit investieren wir in die soziale Sicherheit von morgen.
Wir trauen uns damit einen echten Paradigmenwechsel zu und steigen ein in die teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente. Das ist überfällig. Es ist überfällig, dass wir die Chancen der Kapitalmärkte auch für die gesetzliche Rentenversicherung nutzen.
Mit mir gibt es keine Erhöhung des Renteneintrittsalters und auch keine Änderung bei der Regelung zur Rente nach 45 Beitragsjahren. Beides wäre nichts anderes als eine Rentenkürzung für alle. Und dafür bin ich nicht zu haben.
Was die Minister Heil und Lindner da beschreiben, das soll die Rente auch in den kommenden Jahrzehnten sicher machen. Der Bundeskanzler äußerte sich per Videobotschaft. Was ist geplant? Ein neuer Fonds soll über jährliche Ausschüttungen dafür sorgen, dass der Beitragssatz langfristig nicht zu stark steigt. Lissi Kaufmann fasst die wichtigsten Eckpunkte zusammen.
Ein zentraler Punkt ist das sogenannte Generationenkapital. Gemeint ist damit eine Aktienrente, die es erstmals in Deutschland geben soll. Das heißt, der Bund legt Geld in einen Fonds an, 200 Milliarden Euro sollen es in den kommenden Jahren sein und die jährliche Rendite daraus soll dann ins Rentensystem fließen. Der Staat hat aber nicht mal eben ein paar Milliarden übrig, um sie anzulegen. Deshalb sollen Schulden aufgenommen werden. Ein heikler Punkt, denn das bedeutet, dass von der Rendite auch die Zinsen getilgt werden müssen. Die Bundesregierung rechnet mit rund 10 Milliarden Euro Rendite im Jahr, wenn es nicht zu gravierenden Finanz- oder Wirtschaftskrisen kommt. Das Risiko soll gering gehalten werden, deshalb will man das Geld langfristig und breit gestreut anlegen. Hintergrund der Aktienrente ist die Tatsache, dass es in den kommenden Jahren immer mehr Rentner und immer weniger Beitragszahler geben wird. Die Regierung will aber niemanden dazu zwingen, länger zu arbeiten. Außerdem sollen die Rentenversicherungsbeiträge nicht zu stark ansteigen. Schon jetzt bezuschusst der Staat das Rentensystem mit rund 100 Milliarden Euro im Jahr. Das ist rund ein Viertel des gesamten Bundeshaushalts. Und die Aktienrente soll da jetzt helfen. Damit soll auch gewährleistet werden, dass die Rente weiterhin der Lohnentwicklung folgt.
Es hat nicht lange gedauert, bis die ersten Fachleute die Rentenpläne kommentierten. Viele warnten vor überzogenen Erwartungen. Ein echter Generationenausgleich sei das nicht und auch kein Rezept gegen die Altersarmut. Die Idee, einen Kapitalstock als Puffer aufzubauen, hätte längst umgesetzt werden können. Im schlimmsten Fall könnte das Rentenpaket 2 die Probleme sogar verschärfen, meint Hans-Joachim Viehweger.
Es gibt gute Gründe, die gesetzliche Rentenversicherung auf eine breitere Basis zu stellen. Die Anlage in Wertpapieren kann da durchaus sinnvoll sein. Allerdings sollte man sich von der staatlichen Aktienrente nicht zu viel erwarten. Zum einen, weil der Staat etwas macht, wovon man jeden privaten Investor nur dringend warnen muss. Er investiert auf Pump. Nun mag es sein, dass der Staat an der Börse auf Dauer eine höhere Rendite erzielt, als er für die Kredite an Zinsen zu zahlen hat. Und dass es dann in gut einem Jahrzehnt Erträge gibt, aus denen vielleicht 10 Milliarden Euro für die Finanzierung der Rente verwendet werden können. Doch man muss die Größenordnung sehen. Die gesamten Ausgaben der Rentenversicherung liegen aktuell bei 360 Milliarden Euro im Jahr. Da sind 10 Milliarden natürlich schön, sie lösen aber nicht das grundlegende Finanzproblem der Rentenversicherung. Mit dem neuen Rentenpaket wird das Finanzproblem sogar noch verschärft. Schließlich wird die Aktienrente mit einer zweiten Entscheidung verknüpft, der Sicherung des Rentenniveaus. Das Festschreiben der sogenannten Haltelinie bedeutet aber nichts anderes, als dass schon in wenigen Jahren der Beitragssatz in der Rentenversicherung steigen muss, wahrscheinlich auch der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt. Wieder einmal werden heute Wohltaten auf Kosten künftiger Steuer- und Beitragszahler verteilt, wie zuvor schon bei der Rente mit 63 und der Ausweitung der Mütterrente. Für jede dieser Entscheidungen mag es gute Gründe geben, doch sie alle verschärfen das Rentenproblem. Denn so toll es ist, dass wir älter werden, so sehr stellt diese Tatsache die Sozialversicherungen vor Herausforderungen. Schon jetzt fließen aus dem Bundeshaushalt, also aus unseren Steuereinnahmen, jährlich mehr als 100 Milliarden in die Rente, Tendenz steigend. Die Hoffnung, das Problem durch Zuwanderung zu lösen, geht fehl. Da natürlich auch Zuwanderer Rentenansprüche erwerben, verschärft sich das Problem sogar, wie Rentenforscher jüngst gezeigt haben. Zugleich besteht die Gefahr, dass Jüngere wegen der steigenden Sozialabgaben das Weite suchen. Schon jetzt haben wir eine Nettoabwanderung hochqualifizierter Deutscher. Die Diskussion um die Aktienrente lenkt daher ab vom eigentlichen Problem. Solange sich die Politik nicht traut, über Zumutungen zu sprechen, wie einen späteren Renteneintritt oder einen langsameren Anstieg der Renten, solange sie lieber Wohltaten auf Kosten der Zukunft verteilt, wirken die erhofften Erträge aus der Aktienrente allenfalls homöopathisch.
Das war ein Kommentar von Hans-Joachim Viehweger aus Berlin. Der Bundesrechnungshof hat sich in seinem neuen Sonderbericht kritisch mit der Energiewende auseinandergesetzt. Der zentrale Vorwurf, die Regierung zeichne kein realistisches Bild des Umbaus der Energieversorgung. Der Bundeswirtschaftsminister kann das nicht nachvollziehen. Sebastian Tittelbach berichtet aus Bonn.
Drei Ziele nennt der Bundesrechnungshof für die Stromversorgung in Deutschland. Sie müsse sicher, bezahlbar und umweltverträglich sein. An diesen Kriterien hat der Bundesrechnungshof die Energiewende gemessen. Das Ergebnis nennt Rechnungshofpräsident Kai Scheller ernüchternd. Die Bundesregierung sei im Verzug.
Im Verzug beim Ausbau der erneuerbaren Energien, im Verzug bei Ausbau der Stromnetze sowie beim Aufbau von notwendiger Backup-Kapazität. Hinzu kommen Wissenslücken über die Umweltwirkungen der Transformation und kein Konzept gegen hohe Strompreise.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Bonner Rechnungsprüfer zur Energiewende äußern. Schon 2021 warfen sie der Bundesregierung vor, dieses Großprojekt unzureichend zu steuern. Nun habe der Krieg in der Ukraine weitere Herausforderungen der deutschen Energieversorgung offenbart. Auf knapp 60 Seiten listet der Sonderbericht Probleme und Versäumnisse auf. Für eine sichere Stromversorgung fehle es an Reservekraftwerken, die einspringen, wenn es an Sonnen- und Windenergie fehlt. Beim Ausbau der Stromnetze liege Deutschland ganze 7 Jahre und 6.000 Kilometer hinter den Plänen zurück. Gleichzeitig handle die Bundesregierung so, als liefe die Energiewende rund.
Für die Versorgungssicherheit unterstellt das Monitoring, dass alle ambitionierten Ziele rechtzeitig erreicht werden, also den sogenannten Best Case, obwohl die tatsächlichen Entwicklungen ja eine ganz andere Sprache sprechen. Der Best Case ist sehr unwahrscheinlich und er ist wirklichkeitsfremd.
Der Bundesrechnungshof sieht eine beunruhigende Entwicklung. Die Atomkraftwerke sind abgeschaltet, der Kohleausstieg ist beschlossen und der Strombedarf steigt stark. Von 2021 bis 2030 um ein Drittel. Gleichzeitig aber kommt Deutschland etwa beim Ausbau der Windkraft an Land nicht hinterher. 2023 wurden die hochgesteckten Ziele von 13 Gigawatt nur zu 50% erreicht.
Um den Zielpfad wirklich zu erreichen, müsste sie damit im Jahr 2024, also in diesem Jahr, 16,46 Gigawatt vergeben. Und das ist in keiner Weise realistisch.
Inzwischen halten die Bonner Rechnungsprüfer den für 2030 geplanten Kohleausstieg für fraglich. Ein Großteil der Kritik richtet sich an das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck. Aber auch das Bundesumweltministerium von Steffi Lemke müsse nachbessern. Es fehle an Daten, welche Auswirkungen die Energiewende für Umwelt und Natur habe, um mögliche Gefahren früh zu erkennen. In einer Stellungnahme erklärt das Umweltministerium, dass es auch ohne ein Monitoring die Umweltverträglichkeit der Energiewende einordnen könne. Das Bundeswirtschaftsministerium räumt ein, beim Ausbau der erneuerbaren Energien und der Trassen nicht im Plan zu liegen. Allerdings sei die Stromversorgung in Deutschland auch nach einem Kohleausstieg sicher. Aus Sicht von Rechnungshofpräsident Kai Scheller steht viel auf dem Spiel.
Die sichere Versorgung ist in Gefahr. Strom ist teuer und Umweltwirkungen kann die Bundesregierung nicht umfassend bewerten. So gefährdet die Regierung die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung, den Wirtschaftsstandort Deutschland sowie das Erreichen der Klimaschutzziele.
Sein Fazit: Die Bundesregierung sollte die Prüfungsfeststellungen nutzen, um die aufgezeigten Defizite abzustellen.
Bei den Zinsen im Euroland bleibt zunächst alles beim Alten. Die EZB ließ sich am Donnerstag auch nicht in die Karten schauen, wann der seit Monaten erwartete Zinsschritt nach unten endlich kommen wird. Immerhin ist die Teuerung zurückgegangen. Der Chef der Bundesbank geht sogar davon aus, dass das Inflationsziel von 2% im kommenden Jahr zu erreichen ist. Aber bei den Konjunkturprognosen sieht es nicht so gut aus, wie Anja Dobrodinsky aus Berlin berichtet.
Plus minus null, so wird das Wirtschaftswachstum 2024 wohl aussehen, erklärt Tim Böhnke, der Co-Leiter des DIW-Bereichs Prognose und Konjunkturpolitik.
Wir haben zum dritten Mal in Folge unsere Konjunkturprognose anpassen müssen, weil in diesen unsicheren Zeiten natürlich auch Prognosen einer gewissen Unsicherheit unterliegen und wir insbesondere von den letzten Quartalzahlen, also vom vierten Quartal 2023, doch etwas überrascht waren.
Beim Wirtschaftswachstum hinkt Deutschland in diesem Jahr den meisten anderen Industrieländern hinterher. Ein Grund sei die Uneinigkeit in der deutschen Politik, die verunsichere Unternehmen und Verbraucher. Zum anderen hätten die Firmen es mit einer gesunkenen Nachfrage nach deutschen Exporten zu tun.
Die Nachfrage nach den in Deutschland produzierten Gütern ist nicht so hoch, wie wir es eigentlich erwarten würden, wenn wir uns die Konjunktur der Welt angucken. Trotz der diversen Krisen finden wir, dass die Weltwirtschaft unbeeindruckt davon eigentlich ganz gut wächst.
Allerdings vor allem im Dienstleistungsbereich. Dadurch sind die berühmten deutschen Exporte zurückgegangen. Und nicht zuletzt halten sich auch die Verbraucher noch zurück, obwohl sie durch steigende Löhne mehr Geld im Portemonnaie haben. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland sei zwar vergleichsweise ungünstig, aber nicht dramatisch, konstatiert DIW-Präsident Marcel Fratscher.
Wir reden hier nicht von einer tiefen Krise oder tiefen Rezession. Wir am DIW sind mit unserer Prognose etwas pessimistischer als die Kollegen an anderen Institute. Aber Deutschland ist nicht der kranke Mann Europas.
Denn es gäbe auch positive Aspekte. So steigt zum Beispiel die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland trotz Krisen und Unsicherheiten. Für das kommende Jahr erwarten die DIW-Forscher dann endlich einen Aufholprozess und ein Plus von 1,2% beim Bruttoinlandsprodukt. Konjunkturexperte Tim Böhnke.
Auf der einen Seite finden wir, dass die Reallohnzuwächse wirklich bei den Haushalten angekommen sind. Und wir sehen, dass auf der anderen Seite natürlich diese Preisdynamik wieder in normale, ruhige Fahrwasser geht.
Auch das Münchner IFO-Institut hat gerade eine Konjunkturprognose vorgelegt. Die IFO-Forscher sind ein wenig optimistischer als die Kollegen vom DIW. Sie sagen für das laufende Jahr ein kleines Plus bei der Wirtschaftsleistung von 0,2% voraus. Aber auch sie mussten ihre Prognose mehrfach nach unten korrigieren. Gründe waren ein Rückgang bei den Aufträgen, der schneereiche Dezember, der die Bautätigkeit behinderte, und ein noch immer andauernder hoher Krankenstand in den Unternehmen. Ähnlich wie das DIW rechnen auch die IFO-Forscher für die zweite Jahreshälfte mit einem leichten Aufschwung. Für 2025 erwarten sie dann ein Wirtschaftswachstum von 1,5%.
Immer noch verdienen Frauen in ganz Europa weniger als ihre männlichen Kollegen, trotz gleicher Arbeit. Damit soll bald Schluss sein. Die EU hat die sogenannte Entgelttransparenzrichtlinie beschlossen, die bis zum Jahr 2026 auch in Deutschland umgesetzt werden soll. Aus Brüssel berichtet Andreas Meyer-Feist.
Freudentränen vor dem Bundesarbeitsgericht, die gab es vor einem Jahr in den Augen von Susanne Dümer.
Also ich denke vor allen Dingen an meine Töchter, an alle Frauen in Deutschland und bin so froh über diesen Meilenstein. Ich bin einfach nicht glücklich gerade, auch wenn man es nicht sieht, aber es ist so, ja, total erleichtert.
Die Vertriebsmitarbeiterin hatte einen Gehaltsnachschlag erkämpft, plus 2000 Euro Entschädigung wegen Diskriminierung. 3.500 Euro Grundgehalt hatte sie auf dem Zettel. Ihr Kollege, der als Vertriebler genau das Gleiche macht, einen Tausender mehr. So nicht, urteilte das Bundesarbeitsgericht. Für die Anwältin der Klägerin, Sarah Linkeln, ein Grundsatzurteil. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Die Männer verhandeln erfolgreicher, oft leider. Ihnen wird oft mehr Geld zugestanden. Und das ist eben jetzt keine Rechtfertigung mehr für einen Gehaltsunterschied.
Das deutsche Urteil hat eine Brüsseler Radikalreform vorweggenommen, die überall in der EU bis 2026 umgesetzt werden soll. Unternehmen müssten sich schon heute darauf einstellen, forderte die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman.
Und wir brauchen da zum einen einen Kulturwandel und zum anderen müssen sich auch mehr Frauen rechtlich zur Wehr setzen, damit ein Umdenken stattfindet.
Bisher würden das viel zu wenige tun, kritisiert DGB-Chefin Jasmin Fahimi, obwohl es schon jetzt auf Bundesebene in kleiner Form das gibt, was Brüssel in großer Form durchsetzen will, Mehr Transparenz, mehr Gerechtigkeit.
Das Entgelttransparenzgesetz in Deutschland hat leider nicht viel gebracht.
Den Chef oder die Chefin verklagen sei auch nicht immer ganz einfach.
Denn das sollte man mir mal erklären, wie jetzt jede Frau vielleicht auch in kleineren Betrieben, wo es keinen Betriebsrat gibt, jetzt eigentlich ihr Recht durchklagen soll.
Die Gewerkschaften hoffen auf die große europäische Lösung und genau hier setzt die Brüsseler Richtlinie an.
This directive is going to change that.
Verspricht die Christdemokratin Maria Walsh.
We as a European Parliament must legislate for income equality and eradicate the gender pay gap once and for all.
Wir müssen das geschlechtsspezifische Lohngefälle ein für alle Mal beseitigen. Die EU-Abgeordnete aus Irland hat an der Reform mitgeschrieben. Ein Verbandsklagerecht soll verhindern, dass Frauen auf sich selbst gestellt sind. Ab 5% Lohngefälle sollen Änderungen her, egal wie groß die Firma ist. Nur die konkrete Tätigkeit zählt, nicht Stellenbeschreibungen. Genau hier sehen viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aber Probleme, wenn die neue EU-Richtlinie kommt. Individuelle Gehaltserhöhungen werden schwieriger, etwa für bessere Leistungen oder um jemanden im Betrieb zu halten. Die EU sieht aber keine Alternative. In den letzten Jahren sei in Sachen Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern einfach zu wenig passiert.
Our workers need the tools to compare salaries and ensure that they are paid equally for the work that they do.
Unsere Arbeitnehmer brauchen Tools, um Gehälter zu vergleichen und sicherzustellen, dass sie gerecht und für ihre geleistete Arbeit gleich bezahlt werden, hofft die Europaabgeordnete Maria Walsh. Laut EU-Statistikbehörde ist das bisher nur in Luxemburg der Fall. Noch größer als in Deutschland ist das Gehaltsgefälle in Österreich, Estland und in der Schweiz, während es in Rumänien, Polen, Italien und Belgien relativ gut aussieht und die Lohnunterschiede zwischen 3% und 5% liegen.
In der vergangenen Woche brauchten Pendler, Geschäftsreisende und Urlauber wieder starke Nerven. Die Deutsche Bahn und die Lufthansa wurden bestreikt. Das Verständnis für die Position der GDL schwindet. Sie beharre auf Maximalforderungen und mache vernünftige Kompromisse unmöglich, so der Tenor. Andererseits haben sich zahlreiche private Bahnbetreiber bereits mit der GDL einigen können. Aus Berlin berichtet Johannes Frevel.
Fast 340.000 Menschen arbeiten weltweit für die Deutsche Bahn, davon mehr als 210.000 in Deutschland. Die Zugführer, für die die Lokführergewerkschaft GDL verhandelt, machen etwa 5% der Beschäftigten in Deutschland aus. Sie arbeiten 38 Stunden pro Woche in Schichtarbeit, nicht nur im Güterverkehr, oft nachts. Seit Jahren finden sich nicht genügend Bewerber. Damit der Job attraktiver wird, hat GDL-Chef Klaus Wieselski mit privaten Bahnwettbewerbern vereinbart, schrittweise nur noch 35 Stunden. Aber nur dann, wenn der Marktführer auch mitzieht. Es geht um gleiche Wettbewerbsbedingungen am Bahnmarkt.
Das ist unsere Zusage. Das, was wir 12 Jahre gemacht haben, nämlich Einkommen und Arbeitszeit mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen zu vereinheitlichen, dass dieses auch weiterhin gilt. Insgesamt gesehen haben wir Konzessionen gemacht mit den anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Die Deutsche Bahn bekommt keine Extrawurst.
Was die angeboten hat, war eine Stunde weniger ohne Lohnverlust, eine weitere halbe Stunde kürzer, dafür aber weniger Geld. Die Moderatorenempfehlung, aber nicht das Bahnangebot, lautete 36 Stunden bei vollem Lohn. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler begründet, weshalb private Konkurrenten die 35 Wochenstunden schaffen, aber nicht die bundeseigene Bahn.
Wir vergleichen uns da auch mit Wettbewerbern, die ausschließlich im Regionalverkehr unterwegs sind. Die ersten, die abgeschlossen haben, waren Netinera, das haben 3000 Mitarbeitende. Da geht es um ein Volumen zusätzlich von 100 Mitarbeitenden in bestimmten Regionen. Das ist eine ganz andere Herausforderung, deswegen kann man das auch nicht 1:1 vergleichen.
Doch überzeugt das Argument der kleineren Zahl. Private Bahnunternehmen sind sehr wohl im Frachtverkehr unterwegs. Sie haben der Bahntochter DB Cargo bereits 60% der Aufträge abgeworben. Die Bahn beziffert die Zahl der Lokführer, für die die GDL verhandelt, mit 10.000. Gewerkschaftschef Wieselski macht diese Gegenrechnung auf.
Die 28 Unternehmen, die bereits tarifiert sind, haben insgesamt 15.000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner an Bord. Das bedeutet, es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, wieso wir der Deutschen Bahn AG, die mitten im Wettbewerb im Güterverkehr und auch im Regionalverkehr steht, bessere Tarifbedingungen geben sollten, damit sie im Wettbewerb dann wieder mehr Eisenbahnverkehr gewinnen kann gegen diejenigen, die hier mit uns Tarifverträge ohne Arbeitskampf, ohne Auseinandersetzung zum Wohle ihrer Beschäftigten abgeschlossen haben.
Sicher will die GDL die 35 Stunden vor allem als Entlastung der Lokführer. Der Verweis auf den Wettbewerb ist ein weiteres Argument.
Die Streiks im Bahnverkehr und an den Flughäfen sorgten auch dafür, dass viele Besucher die internationale Tourismusmesse in Berlin früher verlassen haben, wenn sie überhaupt anreisen konnten. Wie immer ging es auf der ITB um die aktuellen Reisetrends und darum, wie der Tourismus insgesamt nachhaltiger werden könnte, vor allem bei den Schiffsreisen. Leonie Timm berichtet.
Kreuzfahrten boomen, das meldet der Deutsche Reiseverband. Im vergangenen Jahr haben sich 3,7 Millionen Menschen dafür entschieden, Urlaub auf Flüssen und Meeren zu machen. Genauso viele wie im Vor-Corona-Rekordjahr 2019. Die gute Nachfrage zeigt sich auch auf der ITB in Berlin. Die Schifffahrt ist mit zig Ständen und Angeboten vertreten. Auch für sie das Thema Nachhaltigkeit. Unter anderem auch für den Kreuzfahrtanbieter AIDA Cruises, erklärt Katrin Heidmann. Sie zeigt den CO2-Fußabdruck der Schifffahrt mit einem Beispiel.
Eine einwöchige Kreuzfahrt verursacht 300 Kilogramm CO2. Das ist vergleichbar mit einem One-Way-Flug von Hamburg nach Berlin. Und da ist dann noch nichts dabei, was man vor Ort vielleicht dann noch braucht. Also Transport, Essen, Entertainment. Das ist auf einer Kreuzfahrt dann schon inkludiert.
Schon seit Jahren steht die Branche im Fokus. Hauptkritikpunkt vom Naturschutzbund: Treibhausgasemissionen und Luftverschmutzung. Allerdings, der NABU beobachtet, dass sich schon etwas tut. Zum Beispiel mit Landstrom. Denn liegen Schiffe im Hafen, verbrauchen sie nach Angaben des Umweltbundesamts ähnlich viel Energie wie eine Kleinstadt. Landstrom zu nutzen, anstatt Strom, der erst auf den Schiffen hergestellt werden muss, senkt die Emissionen. Auch Wasserstoff als Alternative zu Schweröl als Kraftstoff ist eine Idee. In beiden Punkten hapert es noch an der nötigen Infrastruktur, kritisiert die Branche. Das Thema Nachhaltigkeit ist für die gesamte Reisebranche wichtig. Denn laut Statistischem Bundesamt ist es für immer mehr Urlauber ein Kriterium.
Ja, Nachhaltigkeit besteht ja eigentlich im Prinzip aus drei Elementen.
Sagt Peter Mario Kupsch, Geschäftsführer von Studiosus, ein Veranstalter für Studienreisen. Beim Reisen allgemein gäbe es einerseits die ökologische Seite.
Also natürlich belasten wir Klima und Umwelt, insbesondere durch die Fluganreisen.
Darüber hinaus gäbe es aber auch die ökonomische und die soziale Nachhaltigkeit, die ihm als Veranstalter von kulturellen Reisen besonders wichtig ist. Vor allem, weil Reisen Menschen zusammenbringt. Das kann auch der Gesellschaft nutzen.
Ich glaube durchaus, vielfach hat man ja Vorurteile, ja, die oftmals entstehen aus Unwissenheit. Und sowas wird sehr, sehr häufig durch Reisen in solche Länder, eben durch dieses Kulturvermittelnde, aufgebrochen.
Wichtig dafür sei, den anderen Kulturen wertschätzend gegenüberzutreten. Das helfe vielen Reisenden auch, mehr Verständnis für bestimmte Entwicklungen in Deutschland zu entwickeln.
Reisen bildet im besten Sinne. Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.